Ja, meine Predigt werde ich auf Deutsch halten, keine Sorge. Sind jetzt schon ganz international unterwegs gewesen. Heute, Israel Sonntag, haben wir schon gehört. Und das Predigtthema ist auch ganz bewusst daraufhin ausgewählt. Das Predigtthema heißt, was wir jetzt gleich sehen. Moment, sehen wir es, sehen wir nicht. Das Predigtthema. Nochmal, da ist es. Einblicke ins jüdische Herz. Könnte man denken, Israel Sonntag, was soll das denn? Gibt es dann auch einen Norwegen Sonntag? Oder einen Spanien Sonntag? Warum denn Israel Sonntag? Nun ist es ganz bewusst ins Kirchenjahr eingebaut, weil es eine ganz enge Verzahnung gibt. Altes und Neues Testament miteinander. Und wenn es um Israel geht, dann geht es um wichtige Geschichte Gottes mit seinem Volk, aber auch für die Menschheit. Und das Neue Testament kann man nicht verstehen ohne Israel und ohne das Judentum. Hängt ganz viel miteinander zusammen. Und wer denkt als Christ, ach, das brauche ich alles nicht, das ist doch so ein altes Zeug, der beraubt sich eines großen Schatzes. Denn da ist eine Menge drin verborgen beim Thema Israel und Judentum. Sehr, sehr wichtig. Jesus war ja kein Christ. Da erschrecken manche. Jesus war Jude. Jesus war Jude. Und deshalb ist es so wichtig, auch in dieses jüdische Denken einzutauchen, hineinzukommen. Was bedeutet das denn? Was war denn damals los? Und wie kann man denn sein Herz verstehen, das jüdische Herz verstehen und daraus Schlüsse ziehen für unser Leben? Und so lese ich uns jetzt einen Text aus dem Neuen Testament, aus Lukas 19, aus der Basisbibel. Als Jesus sich der Stadt näherte, und damit ist Jerusalem gemeint, als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine schlimme Zeit über dich hereinbrechen. Deine Feinde werden einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen. Dich und deine Bewohner werden sie restlos vernichten. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zu Hilfe gekommen ist. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte, aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten, und auch die Ratsältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten, denn das Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Einblicke ins jüdische Herz. Nun, kurz vorher berichtet Lukas in seinem Evangelium, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist. In Jerusalem eingezogen? Hat er eine WG gegründet? Könnte man denken beim Wort Einzug. Aber nein, damit ist gemeint, er zieht als König ein in diese Stadt. Es ist ein triumphaler Einzug mit Glanz und Gloria, mit Paukenschlag und mit allem Möglichen. Denkste. Nicht ganz triumphierend. Er reitet ja nur auf einem Esel ein in die Stadt. Und viele Leute waren beschäftigt, waren unterwegs, war viel zu tun, es waren Feste. Aber dennoch erfüllt Jesus genau die jüdischen Erwartungen der damaligen Zeit. Der alte alttestamentliche Prophet Zacharja hatte das schon vorhergesagt. Zacharja 9, Vers 9. Freue dich sehr, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Altes und Neues Testament, beides verzahnt miteinander. Und dann müssen sich die Leute die Frage gestellt haben, ist das oder ist das nicht? Ist er jetzt der Messias, der da kommen soll, oder ist das nicht? Eine berechtigte Frage. Wenn das ist, dann müsste er doch jetzt eine Antrittsrede halten, eine Proklamation seines Königreichs. Er müsste doch alle um sich scharen. So hat man das erwartet. Aber das ist manchmal so unsere Fantasie, unsere Vorstellungen, wie ein König kommt, unsere Gedanken. Und Jesus ist ganz anders. Er lässt sich nicht in unsere Fantasie hineinpressen, eingrenzen. Jesus ist anders. Und so versucht der Evangelist Lukas, so Schritt für Schritt zu entfalten, wie der Herrschaftsanspruch von Jesus aussieht, sein Königreich aussieht, eben ganz anders aussieht, als man es sich gedacht hat. Dann kommt Jesus in Jerusalem an. Und dann sind zwei Handlungen, die uns überraschen können. Gefühlsausbrüche bei Jesus. Enorme Gefühlsausbrüche. Zum einen eine tiefe Trauer über Jerusalem. Dann Wut und die Reinigung des Tempels. Und wir merken wieder, das ist sowas, was aus dem Alten Testament kommt, von Josia. Tempelreinigung, kultische Reinigung. Die Propheten Jesaja und Jeremia im Alten Testament, die haben schon vorhergesagt, der Messias wird kommen, er wird sein Volk zum Glauben führen, er wird ihnen ins Herz sprechen. Und schauen wir mal in dieses Herz von Jesus. Schauen wir mal ganz tief hinein. Was entdecken wir dort? Zuerst Trauer. Trauer, ja. Jesus weint. Er weint über die Stadt Jerusalem, er weint über die Einwohner. Warum weint er denn? Da fahren doch Touristen hin, gucken sich die Stadt an, stehen da vielleicht auf einem Hügel und sagen, wow, guck mal, toll. Da weint doch kaum einer, oder? Jesus weint über die letztendliche Ablehnung von ihm. Er wird abgelehnt. Er weint über die Oberflächlichkeit, wie sie ihn erwarten als König mit Glanz und Gloria. Nein, er ist anders. Er weint über das Misstrauen der Menschen, über die Verlorenheit, über die Führungsschwäche der Elite, über den Machtmissbrauch der Oberschicht. Sind es mal so ein paar Kullertränchen, die Jesus sich so wegwischt, so nach dem Motto, naja, okay. Im Griechischen steht dort tiefes Schluchzen. Kann man sich das vorstellen? Jesus kommt, er sieht Jerusalem und tiefes Schluchzen ist bei ihm zu sehen und zu hören. Er ist traurig und enttäuscht. Es tut ihm innerlich richtig weh. Ein Holzschnitt von Walter Habdank, ein bayerischer Künstler aus dem Jahr 1983, soll das so ein bisschen darstellen. Jesu Trauer. Seine Verzweiflung, sein tiefes Schluchzen. Halten wir das aus, so ein Bild, das mitzuempfinden, mitzufühlen? Jesus ist traurig und er weint, ein tiefes Schluchzen. Ich habe mir so gedacht, das ist auch das, was Jesus heute mitbekommt in Israel, auch da wird er traurig sein. Vielleicht weint er auch darüber. Die Terroranschläge, die Gewalt im Westjordanland, in den Palästinensergebieten. Da wird den Juden das Anspruch auf ihr Land abgesprochen. Jesus ist traurig darüber. Ich las davon, dass in den USA antisemitische Straftaten zunehmen, Synagogen beschmiert werden. Ganz aktuell. Okay, das ist weit weg. In Deutschland ist es doch anders, oder? Wenn Juden in Deutschland angegriffen und erniedrigt werden, was ist dann? Dann weint Jesus auch. Samstag vor einer Woche, Berlin-Kreuzberg. Ein 19-jähriger Tourist aus Israel, er telefoniert, er spricht Hebräisch. Ein Auto hält an, drei Männer steigen aus und schlagen ihn zusammen. Und fahren weg. Die Polizei ermittelt wegen einer antisemitischen Straftat. vor einer Woche in Berlin. Vor einer Woche in München, eine 57-jährige Frau beleidigt eine Kindergruppe, eine jüdische Kindergruppe, weil sie hört, wie sie hebräisch miteinander reden und betitelt sie als Juden. Von der Polizei wurde sie festgenommen. Ist traurig. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch traurig ist darüber. Denn Jesus war Jude und er identifiziert sich mit diesem Volk, mit seinem Volk. Er weiß dieses Volk als Gottes Volk. Es ist das auserwählte Volk. Er liebt sie. Er leidet mit ihnen mit. Sie sind das auserwählte Volk. Wir haben Römer 11 gerade gehört. In Römer 12 sagt Paulus, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin, sagt Paulus, der Theologe. Gott steht zu seinem Volk. Er liebt es. Der Theologe Karl Barth, vor dem habe ich vor kurzem im Seniorenkreis gesprochen, vielleicht erinnert ihr euch daran. Karl Barth, der meinte mal zu Israel, heute kann man es in der Zeitung lesen, Gott hält seine Verheißungen. Was meint er damit? Nun, es ist ein bisschen her, dass er das gesagt hat. Aber auch das gilt heute noch, denn Gott steht zu Israel auch heute noch. In diesem Jahr feiert Israel 75 Jahre Staatsjubiläum, Gründung des Staates Israel. 75 Jahre. Und für viele Christen ist es ein Wunder Gottes, ein großes Wunder. Trotz vieler Angriffe aus Ägypten, Syrien, aus dem Irak, aus dem Libanon, 75 Jahre Bestand. Mich hat Gott mal daraufhin angesprochen, wie ich es mit Israel halte. Ob ich Israel, die Juden, sein Volk auch liebe. Und als ich diese Anfrage Gottes bei mir gespürt habe und gehört habe, hat es mich tief getroffen. Das ist schon lange her, es war während der Bibelschulzeit. Aber ich musste meine Position und meine Haltung auch zu Israel überdenken, Buße tun. Sagen, Gott, es ist dein Volk, du liebst es. Wie kann ich es nicht lieben? Es ist Gottes Volk. Und aktuell, wer die Nachrichten liest, wer etwas mitbekommt in den sozialen Medien, in Israel ist es sehr unruhig zurzeit. Ja, die Innenpolitik ist ganz schön in Aufruhr. Warum? Es gibt große Massendemonstrationen gegen die Regierung. Sie wollen das oberste Gericht unter ihre Kontrolle bringen und das Volk, die Einwohner, die Bewohner Israels, haben im größten Teil Angst und Sorge, dass die Demokratie verloren geht in Israel. Also innenpolitisch ist es die größte Krise, sagt man dort. Darf man jetzt als Freund Israels Kritik äußern zu solch einer Situation? Dürfen Freunde Freunde kritisieren? Ja? Ja klar, wer denn sonst? Freunde dürfen Freunde kritisieren. Man darf die Innenpolitik, man darf diese Geschehen auch kritisieren, auch als Christ, auch als Freund Israels, auch als einer, der die Juden Israel liebt. Man darf das kritisieren. Gott ist der Beschützer Israels bei aller berechtigten Kritik. Endlich haben die Juden eine Heimat wiedergefunden. 75 Jahre lang ist das zurück. In Amos Kapitel 9, da heißt es, also Altes Testament, ja, wieder ganz lange zurück, dann wende ich das Schicksal meines Volkes Israel. Sie werden zerstörte Städte aufbauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Obstgärten anlegen und Früchte davon essen. Ich werde sie fest einpflanzen in ihren Boden. So kann sie keiner mehr aus ihrem Boden ausreißen, den ich ihnen gegeben habe. Das hat der Herr, dein Gott, gesagt. Gottes Zusagen gelten. Doch zurück zur Situation in Jerusalem. Einblicke ins jüdische Herz. Wir haben gesehen, die erste starke Gefühlsregung von Jesus ist Trauer, ein tiefes Schluchzen. Und die zweite Gefühlsregung, wer kann sich noch daran erinnern? Ja, Wut, sehr gut aufgepasst, vielen Dank. Wut. Warum Wut? Was ist passiert? Da ist der Tempel. Und eigentlich ist im Tempel alles gut organisiert. Was ist organisiert? Nun, da kommen immer Pilger und sie kaufen ihre Opfergaben vor Ort, um dann im Tempel zu opfern. Ja, wer von weit her kommt, der bringt nicht irgendwie sein Geflügel oder eine Taube oder sonst irgendwas mit. Ja, viele kaufen das vor Ort und opfern das im Tempel. Aber die Händler, die dort eigentlich legitimiert sind, das war alles gut organisiert, alles in Ordnung, haben Genehmigung von den Behörden bekommen. Das, was Jesus anprangert, ist Machtmissbrauch, ist Korruption und Filz. Das zeigt sich im religiösen Leben, in der Gesellschaft. Jesus ist kein Gegner des Tempels und des Opferns, nein. Aber ihm geht es um die wahre Bedeutung des Glaubens. Jesus ist wütend, weil das, was er dort erlebt, ist Schwerpunkt auf Geld, Karriere und Macht. Darum geht es auf einmal im Tempel. Geld, Karriere und Macht. Es geht um Gier, menschliche Gier. Okay, damals gab es noch kein Wirecard und kein Cum-Ex, aber menschliche Gier gab es damals auch schon. Und das, was Jesus anprangert, ist eben, dass die Priesterfamilien ein Geldmonopol haben, alles für sich behalten wollen und unter sich die Gewinne aufteilen. Jesus ist wütend gegen die falsche Frömmigkeit. Und da gibt es Reiche, die kommen einfach, kaufen sich das größte Tier dort, opfern das zur Sündenvergebung, aber ihr Herz ist nicht dabei. Ihr Herz ist nicht dabei. Sie machen das einfach nur, um ja, schnell eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Ein Opfer ohne Buße. Jesus ist wütend, weil Unheiliges hat bei ihm keinen Platz. Das verwirft er. Das ist nichts für ihn. Kennt ihr das vielleicht auch? Wut? Wut gegenüber etwas, wo Gott oder Jesus nicht geehrt wird? Vielleicht eine heilige Wut? Ich war vor kurzem mal sehr wütend in Oberramstadt. Sehr wütend. Ich bin zur Bushaltestelle gelaufen in der Stadt und kommen zwei Frauen auf mich zu, wollen so ein bisschen an mir vorbeilaufen und die eine drückt mir noch schnell einen Zettel in die Hand und sagt so, darf ich Ihnen etwas Glück schenken? Da bin ich ja immer skeptisch. Ja. Aber ich habe den Zettel genommen, weil ich bin nicht nur skeptisch, ich bin auch neugierig und habe so im Weitergehen gelesen, einmal waren da so Bibelverse, dachte ich mir, von wem ist das denn? Auf der Rückseite eine E-Mail-Adresse, aber ich konnte es nicht zuordnen. Wer ist das? Umgedreht bin der Frau, den Frauen hinterher, gesagt, hallo, hören Sie mal, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Dann habe ich den Zettel nochmal aufgeschlagen, ja, hier Bibelverse verteilen, sagen Glück verteilen. Und was ist das hier für eine Adresse mit JW? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. Zeugen Jehovas. Sagte, Sie gehören doch zu den Zeugen Jehovas, oder? Ja. Sag, wie feige ist das denn? Das hat mich geärgert, das hat mich wütend gemacht. Nicht nur, weil es eine Sekte ist, weil sie die Gottheit Jesu ablehnen, keine Dreieinigkeit glauben, weil sie Menschen unter Druck setzen, weil sie sagen, die 144.000, wir sind das auserwählte Volk, wir sind die einzig erlösende Kirche, weil sie auch nicht mal dazu stehen, weil sie es ganz feige gemacht haben. Das hat mich wütend gemacht. Klar, man kann auch ein Herz und Mitleid haben für die Menschen, die da drin stecken, manchmal nicht rauskommen. Und das macht mich auch traurig, dass Menschen gefangen sind und enorme Schwierigkeiten haben, diesen Druck hinter sich zu lassen. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel. weil es geht nicht um Gott, um Jesus. Es geht nicht um die Ehre Gottes. Er ist doch gekommen, er macht alles neu. Er ist doch das Zentrum, um ihn geht es doch jetzt. Nun, diese Tempelreinigung ist jetzt keine Aufforderung, mit dem eisernen Besen durch die Kirchen zu gehen und alles rauszufegen. Das ist nicht damit gemeint. Jesus geht es nicht in erster Linie um die Vertreibung der Händler, sondern um den Raum zur wahren Gottesbegegnung, zu einem tiefen und echten Glauben. Jesus lässt uns in sein Herz blicken. Und vielleicht ist das überraschend, dass wir denken, soll ich eine Trauer? Soll ich eine Wut? Gefühlsregungen bei Jesus. Und dann spricht er noch, das sind sehr harte Worte von ihm, spricht er noch von einem Gericht. Das ist kein Mittagessen, auch wenn der Magen schon knurrt. Ja, von einer Strafe Gottes, von einem Gericht Gottes, was kommen wird. Die dauerhafte Ablehnung der meisten Juden, die Morddrohungen der Verantwortlichen, all das hat Konsequenz, sagt Jesus. Jerusalem wird zerstört werden. Der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht werden. Das Bethaus war zu einer Räuberhöhle umfunktioniert worden. Es ging nicht mehr um Gott, es ging um Macht, um Geld, um den eigenen Vorteil. Und das Gericht Gottes kommt. Das sind harte Worte. Aber das sagt jemand, der mit dem Herz dabei ist, der ein Herz hat für die Juden, für sein Volk, für Israel. Und es klingt nach der Verzweiflung des Vaters über seine nicht lernen wollende Kinder. Es klingt nach der Trauer eines Königs über sein begriffsstutziges Volk. Es ist Verzweiflung Gottes über die Erwählten. Und er wirbt um Vertrauen. So ist Jesus. Er wirbt um Vertrauen. Und er zwingt es niemandem auf. So nach dem Motto, du musst. Er bietet seine Hilfe an, aber er zwingt niemandem zum Glück. Aber Jesus ist auch ehrlich und sagt, alles hat eine Konsequenz. Wer Gott dauerhaft ablehnt, der geht verloren und bleibt für die Ewigkeit von Gott getrennt. Auch das ist eine Wahrheit aus der Bibel. Und wer Gott als Spielball seiner Interessen gebraucht, der wird letztendlich von Gott verlassen. Welch eine Tragödie. Ist das jetzt oder ist das nicht? Diese Frage hat man sich gestellt. Das hat die Juden umgetrieben. Ist er jetzt der Messias oder ist er es nicht? Ist doch ein Galiläer. Der kommt doch aus Nazareth. Wir kennen ihn doch. Kann er jetzt der erwartete Messias, der Retter der Juden sein? Die einen sagen, alles spricht dafür. Die anderen sagen, nichts spricht dafür. Was denkst du? Ist er der Retter für dich? Ist er dein Heiland, dein Retter, der Messias? Ist es oder ist das nicht? Das ist auch eine wichtige Frage im jüdisch-christlichen Dialog. Und Lukas, der Evangelist, der versucht das so zu beschreiben, aufzuzeigen, damit deutlich wird, er ist es. Guckt ihn euch an, lest, er ist es. So, dass es jedem klar sein muss. Jesus ist der Messias, ist der König, der anders kommt. Der vielleicht die einen oder anderen enttäuscht, weil die Erwartungen anders sind. Jesus, du musst doch jetzt irgendwie ganz groß pompös auftreten, du musst die Römer vertreiben. Nein, das macht Jesus nicht. Vielleicht fühlen sich die einen gekränkt, provoziert von Jesus. Aber er ist anders als Messias. Und er hat nicht ganz Israel oder ganz Jerusalem verändert, Einzelne. Und so ist es auch heute noch. Jesus verändert Einzelne. Dich, mich, wenn wir ihn hören, wenn wir sein Rufen hören, wenn wir merken, wie sehr er uns liebt und es liegt an uns, mit dieser Kraft zu rechnen und mit ihm zu leben. Ich komme zum Schluss und möchte uns so ein paar Gedanken noch mitgeben, vielleicht für heute oder für die kommende Woche. Lass uns darüber nachdenken, wie wir zu Jesus stehen, wer er für uns ist. Wie denkt er über uns? Weint er vielleicht über uns? Über meine Begriffsstutzigkeit, über meine geistige Trägheit? Was will er verändern in mir, was zum Frieden dient? Wie ist meine Haltung zu Israel, zu den Juden? Lasst uns für Israel beten, für Frieden, für Schutz, für innenpolitische Ruhe. Lasst uns für die Juden in Deutschland beten, dass sie ihren Glauben frei und offen praktizieren und leben können, dass sie nicht gedemütigt werden, geschlagen werden, angegriffen werden. Und lasst uns mutig sein, auch die Zusagen Gottes zu seinem Volk, auch in unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, bei einer Familienfeier zu vertreten, wenn es mal ein böses Wort über Juden gibt. Lasst uns mutig sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass es jedes Jahr einen Israelsonntag gibt, um uns immer wieder daran zu erinnern, es ist Gottes Volk, er liebt es und er fragt auch uns, wie wir dazu stehen. Amen.